Tal der Tränen. Ich würde gerne zum Anfang wieder mit einer Geschichte beginnen, wo auch ein Tal der Tränen vorkommt. Und die Geschichte heißt Der Absturz. Der Luftkrieg ist eine relativ neue Erfindung. Man sagt, alles habe damit angefangen, dass irgendwelche Doppeldeckerpiloten sich mit Backsteinen beworfen hätten. Aber das heißt nicht, dass der Himmel vorher ein friedlicher Ort gewesen wäre. Schon 100 oder 200 Jahre vorher gab es tollkühne Ballonfahrer, die bei Schlachten am Boden die Luftaufklärung übernahmen. Und tollkühn mussten sie sein, allein in schwindelnder Höhe, den Winden ausgeliefert und ständig hoffend, dass keine verirrte Musketenkugel ein Loch in die Ballonhülle machen würde. Ein solcher Ballonfahrer im alten Russland war Boris Tschernikow. Man kann sogar sagen, ein ganz besonderer Ballonfahrer, denn seine Heldentaten waren weit über sein Regiment hinaus bekannt. Und er war immer lebendig zurückgekommen. Einmal sollte sein Regiment im Auftrag des Zaren eine Horde marodierender Tataren aufhalten, die im Süden des Landes die Gutshöfe plünderten. Die Soldaten schlugen ihr Lager auf der einen Seite eines dichten Waldes auf. Auf der anderen Seite wurden die Tataren vermutet. An einem frühen, nebelverhangenen Morgen stieg Boris mit seinem Ballon auf. Der junge Leutnant fröstelte und versuchte, den Nebel mit seinem Fernrohr zu durchdringen. Immerhin, der Wind stand günstig und trieb ihn über den Wald hinweg auf die vermutete Position des Lagers der Steppenkrieger zu. Dann begannen die ersten Sonnenstrahlen, die Nebelwand zu durchdringen. Binnen kurzem hatte Boris gute Sicht zum Boden hin, und als er herabblickte, blieb ihm fast das Herz stehen. Direkt unter ihm lag das Lager der Tataren, aber das war keine kleine Horde von Plünderern, das war eine ausgewachsene Armee. Tausende von berittenen Kriegern mit blitzenden Säbeln, mit Bögen, aber auch genügend Vorderladergewehren, um seinen Ballon in ein Sieb zu verwandeln. Boris musste hier weg, musste das Regiment vor diesem übermächtigen Feind warnen. Würde der Wind rechtzeitig drehen oder würden ihn die Tataren vom Himmel holen? Da der Wind wehte aus der richtigen Richtung, aber dafür verlor Boris bedenklich an Höhe. Unmittelbar unter sich sah er ein besonders prächtiges Zelt mit Wimpeln und Fahnen. Das Häuptlingszelt schoss es ihm durch den Kopf. Heraus stürzte ein hochgewachsener Tatar in einer bunt betreßten Uniform, zeigte auf ihn und fuchtelte mit dem Säbel. Erste Musketenkugeln pfiffen durch die Luft, verfehlten ihn aber weit. »Ich muss Höhe gewinnen!« Fieberhafte Eile ergriff den Leutnant. Er schnitt die Sandsäcke los, die als Ballast an seinem Korb befestigt waren. Der Ballon stieg. Aber seltsam! Die Tataren hatten aufgehört zu feuern. Erschreckte Rufe waren von unten zu vernehmen. Boris blickte herab. Da lag der Häuptling reglos am Boden, offensichtlich von einem Sandsack getroffen. Boris erreichte das Regiment, doch eine Schlacht fand nicht statt. Die Tataren zerstreuten sich, ihres Anführers beraubt. Ein Ballonfahrer hatte einen Krieg gewonnen. Dieser Einsatz machte Boris berühmt. Aber es sollte nicht der einzige bleiben. Jahrelang machte er durch seine mutigen Ballonfahrten von sich reden, erhielt eine Menge Orden und wurde vom Zaren eingeladen. Boris galt als der Ballonfahrer überhaupt in Russland. Aber dann traf es ihn doch bei einem eigentlich bedeutungslosen Einsatz über feindlichem Gebiet. Eine verirrte Kugel durchdrang seine Ballonhülle, der Ballon ging herunter und der Korb krachte mit voller Wucht in eine große Fichte. Boris wurde herausgeschleudert und landete mit gebrochenem Bein auf dem Waldboden. Als er wieder zu sich kam, schiente er das Bein notdürftig und schleppte sich davon. Alles ging gut. Er ließ die feindlichen Linien hinter sich, versteckte sich einige Wochen bei einer Bauernfamilie und schlug dann den Weg zurück zu seinem Regiment ein. Aber dann, in Sichtweite der Garnisonsstadt, hielt er inne. Er wollte nicht zurück. Der große Held bekam es mit der Angst. Wieder und wieder erlebte er den Moment des Absturzes nach. Als er zu Boden fiel, da war mehr als nur sein Bein zerbrochen. Nie wieder, sagte er sich, nie wieder steige ich in einen Ballon. Der bloße Gedanke erfüllte ihn mit Panik. Boris wandte sich von der Stadt ab und floh. Der Held wurde zum Deserteur. Wieder vergingen Wochen. Boris ging nach Westen, machte an der polnischen Grenze eine Rast und zog dann noch eine Tagesreise weit nach Polen hinein. Hier sollte er in Sicherheit sein. Bei einem polnischen Kaufmann verdingte er sich als Wächter. Aber insgeheim packte ihn die Scham. Alle Brücken hatte er abgebrochen. Wenn er jetzt umkehrte, würde man ihn erschießen. Aber auch Heimweh konnte schmerzen. Nur wenn er ans Fliegen dachte, dann war ihm klar, er wollte nicht zurück. Nie mehr fliege ich mit so einem Ding. Er dachte an seinen Regimentskommandeur, den alten Oberst, der ihm wie ein Vater gewesen war. Ob er sehr enttäuscht von ihm war? Schließlich erreichte ihn ein reitender Bote mit einer Depesche aus Russland. Seine Kameraden sandten ihm Grüße und eine Geldbörse mit Rubeln. Sie hatten zusammengelegt, um ihm die Heimreise zu finanzieren. Kein Wort des Vorwurfs. Sollte er zurückkehren? Während Boris noch mit sich rang, traf ein zweiter Bote ein, diesmal mit einem Brief seines alten Kommandeurs. Boris sollte die Grenze überqueren und in eine kleine Stadt auf russischer Seite reisen. Dort würde der Oberst auf ihn warten. Nun, Boris Tschernikow machte sich auf. Das Geld reichte für die Kutsche. Die Angst vor dem Fliegen war noch da. Aber ein Deserteur wollte er nicht länger sein. Auf der Fahrt kämpfte Boris mit vielen dunklen Gedanken. Wie würde ihn der Oberst empfangen? Mit einem Erschießungskommando? Würde er ihn degradieren, ihm seine Enttäuschung vorhalten? Egal, Boris fuhr zu dem Treffen. Er erreichte die Stadt und ging zu dem Gasthaus, wo ihn der Oberst erwartete. Boris sah sich um. Der Kommandeur hatte keine Soldaten mitgebracht, keine Militärpolizei. Er erwartete ihn allein in seinem Zimmer. Der alte Mann blickte ihn mit freundlichen Augen an. »Schön, Sie wieder bei uns zu haben, Leutnant Tschernikow.« Und dann erläuterte ihm der Oberst seinen nächsten Auftrag als Ballonfahrer. Die Desertation erwähnte er mit keinem Wort. Boris hörte zu und wurde innerlich ruhig. In diesem Moment wusste er, er würde wieder fliegen. Tal der Tränen, Elias, Tal der Tränen. Und ich glaube, Elia und der Leutnant aus der Geschichte haben einiges gemeinsam. Aber beginnen wir beim Anfang. Erster Punkt, Elias Absturz ins Tal der Tränen. Der Glaubensheld stürzt ab. So könnte man die Geschehnisse in diesem Kapitel beschreiben. Eben noch hat Elia seinen großen Sieg über die Baalspropheten auf dem Karmel davongetragen, hat die Macht seines Gottes auf die Probe stellen und sich durch ein großes Wunder vor allem Volk beweisen lassen. Eben noch wurde die Ohnmacht der Propheten eines falschen Gottes allen Beteiligten offenbar. Und die Priester des Baal nahmen ein böses Ende. Eben noch hatte man meinen können, diesen Elia haut nichts um. Gar nichts. Mit welcher Souveränität war er mit dem Königspaar Ahab und Isabel und ganz Israel umgesprungen? Auf sein Gebet hin war eine anhaltende Dürre über das Land gekommen. Und auf dem Karmel hatte er sich nicht damit begnügt, Gottes Feuer auf sein Opfer herunterzubeten. Nein, er musste es noch dermaßen mit Wasser tränken, dass Gott ein wahrhaft verzehrendes Feuer schicken musste. Wenn schon ein Wunder, dann aber richtig. Und Gott bleibt souverän. Er schenkt Elia den Sieg. Elia, der ganz souverän die Probe gegen die Baalspriester besteht, ganz souverän, ganz Glaubensmut, ganz Herr der Lage. Wunder hat er erlebt. Wunder hat er vollbracht. Durch Wunder hat Gott ihn am Leben erhalten, als er ihn am Bach Kret durch die Raben versorgte und bei der Witwe zu Zarpat durch die unerschöpflichen Mehl- und Ölgefäße. Da heißt Elia, der Prophet, nach Mose der Größte des Alten Testaments, Elia, der nach jüdischer Überlieferung am Ende der Zeiten wiederkommen würde, der auch tatsächlich auf dem Berge der Verklärung Zwiesprache mit Christus hielt, der niemals starb, sondern von Gott auf einem flammenden Wagen entrückt wurde. Eine fast übermenschliche Gestalt, dieser Elia. Nicht gerade die biblische Person, mit der man sich leicht identifizieren könnte. Irgendwie überlebensgroß. Aber der Glaubensheld stürzt ab. Nach allem, was er erlebt hat, genügt eine Drohung der Königin Isabel, und der große Prophet sucht in heilloser Flucht das Weite. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Toll gelaufen, Elia. Wahrscheinlich antiken Weltrekord. Aber wir sollten nicht spotten. Elias Flucht bringt ihn zurück in den Bereich des Menschlichen. Der große Glaubensheld ist eben auch nur ein fehlbarer Mensch und kein Monument aus Stahl und Glauben. Gott sei Dank. Elias Souveränität versickert wie vergessener Tau im heißen Wüstensand. Und vor uns steht ein einfacher Mensch, der von der kreatürlichen Angst um sein Leben gepackt wird. Elia verliert die Nerven und er verliert den Mut. Und von seinem Glauben spüren wir auch nicht mehr viel. Aber Gottes Gnade, Gottes Liebe verliert er nicht. Gott setzt seinen Plan mit Elia unbeirrbar fort. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, dann merken wir, dass die Bibel voll ist mit sogenannten Glaubenshelden, die gründlich auf die Nase fallen. Denken wir an Abraham, der seine Frau für seine Schwester ausgab, um sein Leben zu retten. Ob er wohl einen Gedanken daran verschwendet hat, was der König mit der vermeintlichen Schwester tun würde? Oder denken wir an David und seine Sünde mit Bathseba, die nebenbei noch deren Mann Uriah das Leben kostete? Oder an Elisas Rachsucht, der für ein wenig Spott eine ganze Schar von Kindern oder Jünglingen von Bären zerreißen ließ. Oder an den sinkenden Petrus am See Genezareth, an denselben Petrus, als er Jesus im Hof des hohen Priesters verleugnete. Oder denken wir an Israel, den Gottesstreiter, der eigentlich, also Jakob, der eigentlich ein ausgesprochenes Schlitzohr war. Gott hatte mit allen diesen Leuten eine Geschichte. Auch durch menschliche, psychische und moralische Tiefpunkte hindurch. Gott ließ sie nicht los. Die Geschichte von Abraham, David, Jakob und Petrus ging weiter, trotz ihrer Fehler, trotz ihrer Schwächen. Und Gottes Gnade ist in den Schwachen mächtig. Elias Absturz zeigt, was bei allen sogenannten Glaubenshelden, den biblischen und den heutigen, gleich ist. Sie machen noch Fehler. Und es kann sein, dass ihnen alles zu viel wird. Es kann sein, dass sie überfordert sind und hinfallen. Aber Gott hilft ihnen wieder auf. Von Elia und anderen in der Bibel, die auf ihrem Glaubensweg gestrauchelt sind, können wir eines auf unseren eigenen Glaubensweg mitnehmen. Fehler sind nicht unverzeihlich. Helden sind nicht gefragt. Und Glaube ist nicht einfach ein heroisches Anklammern an Gott, komme was wolle. Glaube ist auch ein Gehaltensein. Gott ist nicht nur eine Art Handgriff, an dem wir uns auf stürmischer See festhalten können, um nicht über Bord zu gehen. Er ist mehr. Er ist der Vater, der uns festhält. Der Vater, der uns hinterher springt in die tobenden Wellen, wenn seine Kinder mal den Halt verlieren. Gott ist da, er ist lebendig, er ist am Werk. Er steht nicht nur mit einem großen Notizbuch am Rande des Universums und führt Buch darüber, wie wir uns so schlagen. Er ist da und handelt und hält uns und hilft uns auf, weil er uns liebt. Ich glaube, Menschen, auch Christen, können sehr unbarmherzig reagieren, wenn ihre Helden nicht mehr das halten können, was man sich von ihnen versprochen hat. Da werden Personen in einem Maße hochgejubelt, das mit dem wirklichen Menschen wenig zu tun hat, der dahinter steht. Man will einen fehlerlosen Heros zum Bejubeln haben, aber wehe, wenn er sich dann doch als schwacher Mensch erweist. Dann ist das goldene Standbild ebenso schnell wieder demontiert, wie man es errichtet hat. Immer mal wieder hört man von Skandalen um irgendwelche christlichen Leiter. Ich erinnere mich an einen Artikel in der IDEA über den Leiter der Jesus Freaks, ich glaube in Hamburg. Der hatte eine bemerkenswerte Arbeit aufgebaut, deren Stil freilich in manchen Kreisen auch auf Ablehnung stieß. Dieser Leiter stand unter einer starken Belastung in der zunehmenden Arbeit. Und schließlich wurde der Druck so stark, dass er zu Drogen griff, Kokain oder dergleichen. Ähnlich wie bei dem Fußballtrainer Christoph Daum. Die Sache kam ans Licht und das Geschrei war groß. Wie konnte er nur? Nun, christliche Leiter sollten natürlich keine Drogen nehmen. Aber wo steht geschrieben, dass nicht auch solche Leute fallen und wieder aufstehen können? Es scheint in christlichen Kreisen eine Erwartung zu herrschen, dass ihre Führungspersönlichkeiten ab einer bestimmten Höhe der Position den Versuchungen dieser Welt entnommen sind. Und wenn sich im Einzelfall herausstellt, dass das nicht stimmt, dann gilt derjenige als Leiter als nicht mehr tragbar. Ich erinnere mich an einen Dozenten in Gießen, der in einer Vorlesung sagte, es gebe Sünden, die den Dienst eines Leiters beenden würden. Ich frage mich, ob David oder Petrus in einer Gemeinde mit solchen Ansichten je wieder einen Fuß auf den Boden bekommen hätten. Leiter sind Vorbilder, natürlich, aber Vorbild sein erweist sich meiner Ansicht nach nicht in der Fehlerlosigkeit, sondern in der Art, wie ein Leiter, wie ein Christ überhaupt mit seinen Fehlern umgeht. Nur wo Fehler unverzeihlich sind, ist Unehrlichkeit unvermeidlich. Gott sei Dank, dass Gott andere Maßstäbe anlegt. Wo ein Mensch fällt, erwartet er die Umkehr, aber er lässt ihn nicht am Boden liegen. Die Geschichte von Elia und auch unsere Geschichte mit Gott geht weiter. Auch wenn es keine bruchlose Kette von Siegen ist, Gott braucht keine Helden. Und wir Christen, vielleicht sollten wir es lernen, statt irgendwelcher Glaubenshelden lieber Jesus zu bejubeln und uns selbst und anderen zugestehen, dass Fehler und Schwäche Realitäten sind, die keiner von uns wirklich hinter sich gelassen hat. Elia hatte es nicht. Zweiter Punkt, der Weg durch das Tal. Zweimal kommt ein Engel zu Elia. Er bekommt geröstetes Brot, einen Wasserkrug, leibliche Hilfe in geistlicher Not. Charles Spurgeon hat einmal gesagt, nach dem Wehen des Heiligen Geistes ist etwas frische Luft das Zweitbeste. Also auch das Leibliche hat auf unsere innere Verfassung eine große Auswirkung. Man sollte dieses Leibliche nicht gering achten. Unser Körper beeinflusst unsere Seele. Gereiztheit etwa, das muss kein Zeichen einer geistlichen Schieflage sein. Oft ist es einfach Schlafmangel. Der Engel tadelt Elia nicht. Er hilft ihm, ganz praktisch. Wie es wohl wäre, wenn wir gerade Nichtchristen in Not erst einmal äußerlich helfen würden und dann die wohlgemeinten Bibelstellen weitergeben? Mir imponiert immer die Heilsarmee. Suppe, Seife, Seelenheil. Einem leeren Magen kann man nicht predigen. Man muss schon sagen, das Brot, das der Elia bekommt, ist außergewöhnlich. 40 Tage die Kraft zu wandern. Oh Mann, 40 Tage. Und so lange hat er dann bis zum Horeb. Und er hat viel Zeit zum Nachdenken. Und Gott lässt ihm die Zeit. Und immer noch keine Vorwürfe. Dann kommt Elia in der Höhle an und Gott spricht ihn an. Und Elia bringt seine Sache vor. Und vielleicht hat er sich diese Worte lange zurechtgelegt. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat seinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Da steckt eine Menge Enttäuschung drin und Resignation. Elia fühlt sich sehr allein. Aber man muss sagen, er hat auch so eine selektive Wahrnehmung. Er schaut total auf das Negative. Die letzten Propheten, die Israel getötet hat, das waren ja nicht die echten, das waren diese Baalspriester gewesen. Er sieht nur das Negative, nicht das Gute. Und Gott lässt es zu, dass er sich den Frust von der Seele redet. Und immer noch hören wir keine Vorwürfe. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, das ich so in meiner Jugendkreiszeit, später am Anfang des Studiums, sehr gemocht habe. Nimmst du mich noch einmal an? Das hat einen ganz tollen Text. Und ich glaube, wer so fragt, nimmst du mich noch einmal an, der steht schon da, wo Gott ihn haben will. Er hat den Weg nach Hause angetreten. Denken wir an den Weg des verlorenen Sohnes nach Hause. Das kann auch der Weg eines resignierten Christen sein. Wenn wir uns von Gott entfernt haben, dann macht Gott uns keine Vorwürfe, sondern er sehnt sich nach unserer Umkehr. Das gilt nicht nur für die neuen Christen, das gilt auch für gefallene Glaubenshelden. Oder vielleicht sollte ich sagen, für Christen, die endlich erkannt haben, dass sie keine Helden sind. Wie bei Elia mag manche Bitterkeit da sein. Man sieht nicht mehr, was man Gutes mit Gott erlebt hat. Aber Gott, er macht keine Vorhaltungen. Er fordert nicht. Er gibt Kraft für den Weg zurück. Wie einfach oder wie schwer machen wir als Gemeinde einem Christen den Rückweg, der lange weg vom Fenster war? Und wie würden wir uns wünschen, dass andere in so einem Falle mit uns umgehen würden? Auch erfahrene Christen brauchen manchmal die Zeit für einen langen Weg zurück. Ganz wichtig, lass den anderen nicht los, auch wenn er fern ist. Gott tut es nicht. Und schließlich der letzte Punkt, keine Sorge, der ist etwas kürzer, ein neuer Aufstieg. Gott redet noch mit Elia. Er soll aus der Höhle treten und ihm begegnen. Und Elia macht das. Und Gott zeigt seine Macht, ein Wind, der die Berge zerreißt, ein Erdbeben, ein Feuer. Gott hat Macht, aber er ist mehr als seine Macht. Er ist nicht im Sturm, im Beben oder im Feuer. Er begegnet Elia in einem stillen, sanften Säuseln. Ein Gott der leisen Töne. Er kann die Felsen zerbrechen, aber Elia begegnet er ganz sanft, ganz rücksichtsvoll. Gott beugt sich herab. Und Elia erkennt Gott und geht in den Höhleneingang. Und dann beginnt ein Gespräch. Gottes sanfte Anfrage ist, Was hast du hier zu tun, Elia? Hier. Das heißt, er sollte eigentlich woanders sein. Elia hat sich von seinem Dienst entfernt. Das klingt nach einem Vorwurf, aber es kann auch ein Trost sein. Deine Aufgabe ist noch da, Elia. Sie wartet auf dich. Ich brauche dich. Gott hört zu, wie Elia sich noch einmal seine Wut und Resignation von der Seele redet. Er scheint Elias Ausfall nicht zu beantworten. Er macht einfach mit ihm weiter, als wäre nichts geschehen. Elia soll zwei Könige salben und Elisa zu seinem Nachfolger machen. Und trotzdem, Gott geht damit auf die Klage seines resignierten Propheten ein. Gott macht klar: Vergiss die trüben Gedanken, Elia. Ich bin voll und ganz der Herr der Lage, auch deiner Lage. Hazael und Jehu sind Gottes Werkzeuge und in Elisa wird Elias Dienst weitergehen. Weder Israel noch Elia stecken in der Sackgasse. Jehu wird das jetzt so mächtig erscheinende Königshaus Ahabs ausrotten. Auch die Königin Isabel wird ihrem Schicksal nicht entrinnen. Und da sind 7000 Treue im Lande. Leute wie du, Elia, du bist nicht allein. Und das Tal der Tränen liegt hinter Elia. Er geht wieder los in Gottes Auftrag. Und auch für uns gilt es so: Gott redet noch mit dir, egal wo du stehst. Karl Barth hat mal gesagt: Dass Gott redet, ist allein schon Gnade. Dass Gott redet, ist allein schon Gnade. Luther würde das nicht so sagen, aber er wusste eines: Den Angefochtenen ist das Evangelium zu verkündigen. Nicht die Forderung oder das Gericht, sondern die bedingungslose Gnade. Um Jesu Willen. Und ich wünsche mir Christen, die einander keine Vorhaltungen machen, sondern die den anderen in den Arm nehmen und ihn wieder ins Boot holen. Christsein ist kein Wettrennen, also kein Rennen gegeneinander. Ich kenne das Bild vom Lauf bei Paulus. Wir vermasseln uns nicht unserer Rekordzeit, wenn wir auf der Rennstrecke innehalten und denen aufhelfen, die gestürzt sind. Aber auch Elia musste seine Entscheidung treffen. Trotz aller bitteren Gedanken machte er sich auf, um Gott wieder zu begegnen. Ihm war nach Sterben zumute, aber er ging wieder auf den Weg des Lebens, als Gott ihm den Anstoß gab. Gott geht uns nach, aber er bringt uns nicht gegen unseren Willen zu sich zurück. Wir sind gefragt: Es ist alles gut, mein Kind. Ich gehe weiter mit dir. Willst du diesen Weg mit mir zusammengehen? So fragt Gott. Amen. Ich bete noch.